Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Im historischen EM-Viertelfinale treffen die Schweizer Fußballerinnen am Freitagabend auf die Weltmeisterinnen aus Spanien. Dabei sind sie ganz klare Aussenseiterinnen. Wir fragen uns jetzt aber, was muss genau alles zusammenkommen, dass es doch klappt mit der ganz grossen Sensation und dem Weiterkommen ins EM-Halbfinale. Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder zwei grossartige Gäste bei mir habe. Zum einen ist das Melinda Hochegger und zum anderen der François Schmidt-Bechtel. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo.
Ja, die Schweiz spielt das Viertelfinale am Freitagabend gegen Spanien. Melinda, was für ein Gefühl hast du, wenn du an Freitagabend denkst?
Ein sehr positives. Es ist mit Spanien sicher ein sehr schwieriger Gegner. Die amtierenden Weltmeisterinnen vielleicht sogar der schwierigste Gegner, den wir bekommen können für das Viertelfinale. Aber ich mag es den Schweizerinnen extrem gönnen, dass sie den historischen Einzug überhaupt geschafft haben und dass sie so eine Euphorie ausgelöst haben. Und darum bin ich jetzt optimistisch für das Viertelfinale und glaube durchaus, dass die Schweizerinnen wieder eine gute Leistung werden zeigen.
François, wie geht es dir?
Nicht ganz so euphorisch, jetzt wie Melinda. ja, vielleicht kommt der Zeitpunkt, wo wir uns dann irgendwie ein bisschen zurückdenken und das Gefühl haben, Mist, gegen die Norwegerinnen, das tut jetzt weh, oder? Da hätten wir müssen gewinnen. Dann hätte man den Spanierinnen aus dem Weg gehen können. Dann würde man stattdessen am Mittwoch gegen Italien spielen, was eine sehr gute Chance wäre für die Schweiz, um im Halbfinale zum richtig, richtig Geschichte zu schreiben. Ja, ich sehe die Schweiz in einer extremsten Aussenseiterrolle. Also das ist, ja, das ist jetzt, ich sage nicht, die Schweiz ist das tiefst dotierte Team in dem Achtelfinal gegen das best dotierte Team in dem Achtelfinal. Also im Achtelfinal könnte die Differenz nicht grösser sein. Und trotzdem spüre ich irgendwie etwas aus dieser Mannschaft raus. Also eine Mischung aus Unbekümmertheit, aus aber auch Ernsthaftigkeit. Auch da ein bisschen eine Euphorie, man lässt sich tragen, man hat so einen super Groove entwickelt. Ich spüre wahnsinnig viel Freude bei dem, was ich feststelle aus dieser Mannschaft raus, was sie postet und so weiter, wo sie uns teillassen. Und darum, ja, eine Mini-Aussenseiter-Chance besteht immer. Das ist Fußball. Und es wäre aber fast schon ein Weltwunder, wenn die Schweiz sich gegen Spanien durchsetzen
würde. Ein Weltwunder wäre es. Melinda, was gibt's?
Europawunder, sorry, wir sind in der Europameisterschaft.
Es wäre ein Europawunder, okay. Ja. Melinda, was könnte denn, oder wie müsste es laufen, dass man tatsächlich eine Chance hat gegen Spanien?
Ja, also die Schweiz muss sicher den besten Tag verwünschen. Es muss jede einzelne Schweizer Spielerin muss am Freitag über sich herauswachsen. Und Spanien auf der anderen Seite darf nicht einen guten Tag verwünschen. Es ist ein bisschen gemein auf der einen Seite, wenn man sagt, man möchte, dass das Team schlecht spielt oder schlechter als sonst amigs. Jetzt ist heute die Info so ein bisschen durchgekommen, dass Esther González, die Starstürmerin von Spanien, vielleicht ausfällt. Das ist sicher schon mal etwas,
was natürlich mega tragisch ist, weil auf der Bank haben sie noch ein paar andere Starstürmerinnen.
Nein, eben genau. Natürlich. Das hätte ich jetzt gerade gesagt, natürlich. Es ist jetzt sicher nicht mal schlecht für die Schweizerin, aber es ist sicher so, dass Spanien mit Abstand die besten Spielerinnen hat und wahrscheinlich auch noch mit dem B-Team, ja, eines der besten Teams an dieser EM hat. Und darum muss schon sehr viel für die Schweiz laufen. Aber wir haben jetzt im letzten Spiel von Deutschland in der Gruppenphase gesehen, es kann frühe rote Karten geben, es kann Penalties geben. Das sind alles Sachen, die nicht so unfassbar unwahrscheinlich sind. Und ich glaube schon, dass ein frühes Goal von der Schweiz das Spiel ein bisschen lenken könnte. Oder auch, wenn die Schweiz einfach extrem lang die Null kann halten. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Schweizerinnen so keinen Druck haben, wie sie das jetzt auch immer betonen. Und sie betonen immer, wie fest sie sich freuen auf das Spiel und dass sie eben ja, einfach sich freuen, vor so vielen Menschen können zu spielen und dass sie überhaupt keinen Druck mehr haben im Vergleich zu den Gruppenspielen. Darum glaube ich, aus dem Ding heraus könnte einiges möglich sein. Aber eben, wie der François vorher gesagt hat, es ist eine extreme Aussenseiterrolle, die die Schweizerinnen haben. Das sagen auch die Spielerinnen. Also das ist ihnen ja auch klar. Es ist nicht so, dass sie jetzt in das Spiel gehen und sagen, die Chancen sind 50-50.
Das mit dem frühen Goal, das ist so eine Sache, oder? Natürlich, schaden tut es nicht. Aber ob es wirklich helfen würde, den Schweizerinnen, ich bin nicht einmal so sicher. Du kannst einen Gegner auch aus der Reserve locken, du kannst ihn reizen. Oder? Letztes Gruppenspiel, Spanien-Italien. Italien geht auch so ziemlich aus dem Nichts in Führung. Du hast den Spanierinnen nichts angemerkt, dass da jetzt irgendetwas passiert ist. So, jetzt sind wir halt 0-1 im Rückstand. Wir sind so überzeugt, und das nicht zu Unrecht, von unseren Qualitäten. Wir trüllen das Ding und es ist dann relativ rassig gegangen, was denn den Ausgleich macht. Ja, vielleicht sind sie sogar ein bisschen gereizt worden durch den Gegentreffer von den Italienerinnen, ein bisschen aus der Reserve gelockt worden. Fakt ist, wenn die Schweiz irgendein bisschen Chance haben will, brauchen sie, das sagst du richtig, Melinda, sie brauchen die perfekte Arbeit, sie brauchen wahrscheinlich einen Livia Peng, der das Spiel von ihrem bisherigen Leben macht. Sie brauchen sicher auch ein bisschen Glück, das schadet auch nie. Und ja, die Spanierinnen müssen aus irgendwelchen Gründen ein bisschen ins Straucheln kommen. Wegen was jetzt auch immer.
Wenn ich noch ganz kurz auf einhaken, weil du jetzt gerade Livia Peng angesprochen hast, das habe ich gestern sehr spannend gefunden, wo Nadine Angerer geredet hat. Sie ist ja die Goalie-Trainerin der Schweizerinnen und sie hat gesagt, ja, eben, sie tue jetzt den Livia Peng im Vorfeld zu dem Spiel schon klar machen, dass viele Schüsse werden fallen, aber sie tue auch klar machen, dass sie nicht das Gefühl haben, sie muss jetzt die Nazi retten und sie muss jetzt das ganze Spiel entscheiden. Und das finde ich noch spannend, weil ich habe das Gefühl, als Goalie macht man sich in so einem Spiel wahrscheinlich schon noch mal um einiges mehr Druck, wenn man eben, wie du gesagt hast, weiss, dass es zu einem grossen Teil wird von ihrer Leistung abhängen. Und darum finde ich es ganz interessant, dass Nadine Angerer da explizit Wert darauf legt, ihr zu sagen, hey, look, du musst das Spiel nicht retten. Es hat 10 Spielerinnen vor dir. Du musst auch da sein, wenn die 10 Spielerinnen nicht da gewesen sind.
Finde ich richtig. Ich würde sogar noch weitergehen und gar nicht von den Gefahren reden. Gefahr ist da, ist klar, das weiß ja jeder, dass die Spanierinnen den Schweizerinnen 5 ja. Goal einschenken. Die Gefahr besteht und die ist nicht ganz unrealistisch. Aber du musst das Mindset ganz anders ansetzen. Und zwar, gerade als Goalie ist so ein Spiel die Chance vom Leben. Also, weißt du, wenn du als Schweizer Goalie gegen Island zu 0 spielst oder gegen Finnland zu 0 spielst oder gegen das Portugal selbst zu 0 spielst, das ist kein Wunder. Und mit dem kannst du nicht, in der Regel machst du nicht mega Eigenwerbung mit dem. Aber wenn gegen Spanien als Goalie zu 0 spielst, dann bist du der Halbgott, zumindest für ein paar Tage. Und das ist die grosse Chance, oder? Du kannst nur gewinnen in dem Sinn, oder?
Ja, und ich traue das der Livia Peng durchaus auch zu, weil man hat jetzt gesehen, in der Nations League, wo sie gegen Frankreich gespielt hat, ist natürlich zuerst mal das Happigs erste Spiel gewesen, dann gegen Norwegen ist sie schon mal ein bisschen besser gewesen. Und seit der EM finde ich, sie wird wirklich in jedem Spiel stärker und sie wird in jedem Spiel selbstbewusster. Sie hat im ersten Spiel von der EM gegen Norwegen hat sie noch den Patzer drin gehabt, wo sie auch ganz offen sagt, ja, ich habe Ada Hegerberg nicht gesehen. Und seither merkt man ihr aber trotzdem überhaupt keine Unsicherheit an. Ich meine, ein anderer Goalie, der noch so jung ist wie sie, so wenig Länderspiel hat wie sie, wäre wahrscheinlich dann ein bisschen aus der Ruhe gekommen, hat ja mehr Probleme gehabt, aber sie spielt dann zu null im nächsten Spiel gegen Island und gegen Finnland ist es auch nur der Penalty, der reingeht. Und sonst hat sie ein paar Mal schön heben. Und darum traue ich ihr eben durchaus zu, dass sie, wie du jetzt gesagt hast, über sich herauswachsen kann. Ja.
Absolut. Das kann dann auch wirklich so einen Kick geben als, ja, als Goalie. Oder? Wenn du so die ersten zwei schwierige Bälle hebst, mhm, oder? Dann zumal bist du in einem Flow. Ja. Also ich hatte das schon ab und zu, man sieht es nicht so häufig, weil das ist wirklich, das sind dann Ausnahmen. Aber ich habe das schon ab und zu mal gesehen, dass Goalies so brutal über sich ausgewacht, dass irgendwie, dann hast du so einen Abend oder so einen Tag, wo du kannst alles machen und du machst es immer richtig. Ja. Und ich finde, Livia Peng, selbst gegen Norwegen, obwohl sie dort bei dieser Flanke zu spät kommt, nicht super ausgeht. Aber eigentlich hat sie für mich einen guten Match, ja, gemacht. Halt kein sehr guten, weil es das Gegengol geht, aber einen guten Match. Weil sie ist von Anfang vom Spiel, obwohl sie ja nicht die Größte ist, sie extrem mutig auf die Flanken, mhm, gekommen. Mhm. Und sie hat, finde, sie hat viel Sicherheit ausgestrahlt. Für mich ist sie ein sehr grosse Gewinnerin, ja, bis jetzt in der Schweizer Mannschaft. Oder Equipe.
Ja, also wenn man da die Goalie-Diskussion hört, finde ich es ja durchaus auch spannend, wenn man ein bisschen zurückschaut. Wir haben jetzt vorhin gehört, Spanien ist sehr schwierig, wir wissen es. Die Schweizerinnen wissen das alle auch sehr gut. 2023 haben sie 3-mal gegen Spanien gespielt. An der WM im Achtelfinale 1-5 verloren, der Nations League auswärts 0-5 verloren und daheim 1-7. Übrigens 3-mal mit einem unterschiedlichen Goalie. An der WM war Thalmann im Goal gewesen, beim 0-5 ist Herzog Nummer 2 im Goal gewesen und also im Heimspiel, dann, wo man 1-7 verloren hat, ist Livia Peng im Goal gewesen. Also sie weiss, wie es ist, wenn man gegen die Spanierinnen etwas eingeschenkt bekommt. Muss ja aber vielleicht auch nichts heissen. Aber vielleicht können wir gleich kurz noch über die Spanierinnen reden. Was macht denn die so unglaublich stark?
Jede Frau, die hier auf dem Platz steht, kann extrem gut shooten. Ja. Und nicht nur die auf dem Platz stehen, können extrem gut shooten, sondern alle, die auch noch auf der Bank sind und wahrscheinlich auch noch 40, die daheim sind in Spanien, können alle extrem gut shooten. Also die sind einfach technisch auf einem Level, wie es keine andere Mannschaft in Europa oder Equipe hinbringt. Sorry für die Mannschaft, das rutscht mir immer wieder mal raus.
Die Spielerinnen selber reden auch immer von Mannschaft.
Ja, also zum Glück bin ich entlastet. Das einmal das eine. Eine Idee von einem Spiel, wo mit jeder Sekunde spürst du merkst, was wollen die Spielerinnen. Das geht so in Fleisch und Blut bei ihnen. Das ist, ja, wir reden von der Barca-Schule. Ich sehe von der Spielidee, sehe ich dann keinen Unterschied, ob jetzt da die Frauen, mhm, oder die Männer auf dem Platz sind bei Spanien. Das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Sie wollen den Ball, sie wollen dominant sein, sie wollen kreieren, sie haben viel Spielfreude, eben hohe Qualität, riesen Klasse. Das ist wunderschön. Ich mag den Fußball, wo sie spielen. Wunderschön, sehr anspruchsvoll. Eben, es braucht ein gewisses Niveau. Und man merkt einfach, der Fußball wird dort zum Teil halt schon sehr, sehr, bei gewissen Clubs sehr, sehr ernst genommen, der Frauenfußball. Mhm. Und da, ja, ist nicht umsonst, ist Barcelona vielleicht die beste Equipe in Europa. Für mich die beste, obwohl sie Champions League-Finale verloren haben. Ich schaue ihnen einfach am liebsten zu und ja.
Ja, also die Spanierinnen sind ja schon durchaus, also schon seit ein paar Jahren absolut auf dem Höhepunkt sozusagen. Und an der WM 23, wo die Schweizerinnen dort verloren haben im Achtelfinal, ich mag mich noch gut erinnern an den Tag vorher, das ist einfach die Pressekonferenz, wie das immer ist, von den Schweizerinnen und von den Spanierinnen. Und dort haben wir mit spanischen Journalistinnen geredet und die haben alle gesagt, hey, die haben so ein Knatsch in diesem Team, da funktioniert überhaupt nichts. Und das ist ja der ganze, nachher ist ja der vieles nachher erst rausgekommen mit dem Luis Rubio alles und dem, mit dem Kuss mit Jennifer Hermoso, und so weiter und so fort. Die ganzen Sachen sind ja zum Teil erst später auch aufgearbeitet worden. Aber dort hat es wirklich Knatsch gegeben im Team. Vor allem mit dem Trainer, mit dem, Jorge Wilde, der damals der Trainer war. Und, Bilanz, wenn man so ein bisschen aus späterer Zeit drauf schaut, ist eigentlich so, selbst er hat es nicht kaputt gemacht, weil die einfach so gut sind. Also, die haben wirklich die Gregor,
die haben nur noch Lampen dort, die Spielerin, wenn man mit dem Trainer nicht und mit dem Verband nicht und mit niemandem und all das Zeug ist dann später ein bisschen aufgearbeitet worden. Und ich hatte dann noch das Gefühl in der Naivität, ja, also, ja, der hat ja die Schweiz eine Chance. Und nach dem Platz war es dann aber gar nicht so gewesen. Also ich glaube, die Spanierinnen, die können auch so gut kicken, dass dann einfach alles das drumherum auch vielleicht legal ist.
Ja, auf jeden Fall. Das sagen ja auch die Schweizerinnen all. Das sind einfach die besten Spielerinnen von der Welt. Das Mittelfeld ist von der Lia Valdi zum Beispiel extrem gelobt worden. Und klar, für spanische Journalisten, die sich das gewöhnt sind, die immer ein spanisches Team sehen, das auf Top-Level performt, wirkt es dann vielleicht schon ein bisschen, ja, beängstigend, wenn man das jetzt überspitzt will sagen, wenn da an einer WM-Endrunde so viele Lampen im Team sind. Aber es sind halt trotzdem einfach immer noch die besten Individualistinnen, die es im Moment gibt. Und darum, ja, ob sie sich jetzt mit dem Trainer verstehen oder nicht, sie werden am Schluss trotzdem können performen. Und darum, ja, ist es für mich auch kein Wunder, dass sie dort trotzdem gegen die Schweiz gewinnen können. Aber ich finde es trotzdem schade, wenn man jetzt immer, ja, sei das erinnert so viel an das Spiel von damals. Ja, ich glaube, die Schweiz hat extreme Fortschritte gemacht in diesen zwei Jahren. Das, ja, sieht man jetzt auf dem Platz, wie sie kämpfen. Hat man vor der EM während der Nations League auch noch nicht für möglich gehalten. Und darum, ja, finde ich, muss man jetzt gar nicht mehr zu fest an die Niederlage von damals denken. Das machen die Spielerinnen auch nicht mehr, sondern jetzt, ja, schauen, was kann man jetzt gut und wie kann man jetzt gegen Spanien überzeugen.
Es ist ja nicht so, dass bei den Spanierinnen auch jetzt alles wieder super, genau, wäre, also im Vergleich zu vor zwei Jahren. Also die Nationaltrainerin jetzt, Montserrat Tomé, die ist ja
die ist vorher Assistentin
gewesen. Und ja, das haben natürlich viele Spielerinnen nicht gern gesehen, also, weil sie ist in dem ganzen Rubiales-Kuss-Skandal irgendwo auch mitgeschwommen und hat das, ja, hat sich jetzt da nicht wirklich hervortun, dass sie da gross opponiert und das anprangert, die Aktion. Nachher wird sie zur ersten weiblichen Nationaltrainerin in Spanien. Das haben viele nicht so gern gesehen und das haben viele immer noch nicht vergessen. Und ich glaube nicht, dass so ein wahnsinnige Symbiose besteht zwischen Trainerin und allen Spielerinnen.
Vielleicht noch kurz zu dem, was du vorhin gesagt hast, Melinda, mit dem Mittelfeld-Trio, das Lia Valdi gelobt hat. Dass sie gesagt haben, das sind die drei besten Mittelfeldspielerinnen der Welt. Wenn man zumindest Soccer Donna glaubt, dann stimmt das auch. Das sind nämlich die drei wertvollsten Spielerinnen der Welt. Aitana Bonmati, Patrick Quacaro und Alexia Putellas. Also das ist das zentrale Mittelfeld von Spanien. Das ist natürlich schon, ja, da muss die Lia Valdi auch einen sehr guten Tag haben. Und Geraldine Reuter und Smilla Valotto, die den dagegen haben, oder?
Ja. Defensiv eh. Also in der defensiven Phase der Schweizerinnen. Aber ich sehe so gut, wie das Mittelfeld kickt bei den Spanierinnen. Jede. Also keine hat irgendein Problem mit dem Ball. aber Patri ist die Einzige, die gern, wo es ein bisschen defensiv schafft, oder? Und die anderen zwei, Buteas und Bonmati, die sind ziemlich stark nach vorne ausgerichtet. Das heisst nicht, dass sie keine defensive Arbeit verrichten. Spanien ist ja immer extrem darauf erpicht, möglichst schnell wieder den Ball zu gewinnen. Also, sprich, möglichst weit vorne auch. Die Spielerinnen alle, von ganz hinten bis ganz vorne, sind alle nach vorne orientiert. Und das gibt natürlich dann einen Raum hinter Bonmati, hinter Putellas, wo dann vielleicht nur noch Patri rum ist in der Nähe. Mhm. Und wenn du diesen Raum kannst bespielen kannst, wenn du dort herkommst, dann hast du die Möglichkeit für einen schnellen Gegenstoss. Es ist extrem schwierig, um in diesen Raum zu kommen, weil die Spanierinnen so aggressiv draufgehen, so schnell auf den Ballgewinn aus sind. Aber dort sehe ich einen von ganz, ganz wenigen Schwachpunkten in dieser spanischen Mannschaft. Wenn gerade auch noch die Aussenverteidigerinnen auch noch höher stehen, oder? Dann ist hinter Bonmati, Buteas, gibt's Lücken.
Das sind eigentlich genau die Gegenstöße, oder, wo man muss attackieren. Und die Schweizerinnen haben zum Glück ein paar schnelle Spielerinnen, die vielleicht dann auch können für Verzug sorgen.
Ich erhoffe mir genau dort von der Geraldine Reuter etwas. Also wenn sie es schafft, genug schnell in die Räume zu kommen, weil sie das Durchsetzungsvermögen hat, das Laufvermögen auch, sie kann dann auch den Angriff weiter auslösen. Ja.
Ja, ich bin da voll beim Francis im Ding, dass man eben auf die Konter spielen muss. Ich glaube, das wird die Chance der Schweizerinnen sein. Eben, dass Spanien in der Defensive nicht am stärksten ist, das hat man jetzt mehrere Mal gesehen. Das ist auch den Spielerinnen selber aufgefallen. Noemi Ivel hat gesagt, eben im Spiel gegen Belgien hat Belgien gezeigt, man kann durchaus Goal schiessen. Klar, Belgien hat dann gleich noch 6-2 verloren, aber Belgien hat 2 Goal gemacht, eins sogar noch ein drittes, das dann wegen Offside aberkannt worden ist. Aber eben, das sind genau die Sachen, auf die die Schweiz muss spielen. Und ja, sie müssen sich einfach sicher damit arrangieren, dass sie, wie der François vorher gesagt hat, nicht oft werden den Ball haben. Und am Schluss wird es darauf ankommen, wie sie mit dem umgehen und was sie dann daraus machen können, wenn sie mal den Ball haben.
Lia Welti hat gesagt, man muss vor allem auch physisch richtig dagegen haben. Vielleicht eben auch so ein bisschen, ich weiss nicht, muss man vielleicht auch sogar ein bisschen dreckeln. Frau, du hast ja einen grossen Text geschrieben, dass es auch okay ist, dass auch ein Frauenfußball dreckelt wird. Vielleicht ist das so ein Match, wo man das ein bisschen machen muss.
Sicher, logisch. Also, und natürlich, dann werden vielleicht die ein oder andere Leute, Zuschauenden, verschrecken, wie sie auch verschrocken sind, wie Norwegen gegen die Schweiz gespielt hat. Das gehört dazu. Ich meine, das ist Fußball. Ich finde, was man den Männern zugesteht, muss man den Frauen auch zugestehen. Und sonst, machen wir einen weiten Schritt zurück, um ein paar Jahrzehnte, wenn niemand will. Ich würde eigentlich gern neben dem Dreckeln gehört dazu, machen wir hoffentlich und ich würde es sehen und dann bin ich froh, weil ja, eben vom Talent her sind wir unterlegen. Ich würde aber gerne einen Systemwechsel anregen bei den Schweizerinnen. Eben, ich habe vorher gesagt, ich sehe Geraldine Reuterler in so einer Position. Die Position kann sie natürlich nicht einnehmen, wenn sie im defensiven Mittelfeld ist. Also ich hätte mega gern eine Stürmerin, zwei offensive Mittelfeldspielerinnen als Anspielstationen für den Gegenstoss. Die eine Stürmerin ist dann eh weiter vorne und die andere offensive Mittelfeldspielerin, die nicht angespielt wird, muss auch in den Gegenstoss, damit die, die angespielt wird, zwischen den Linien sicher zwei Anspielstationen hat, weiter vor sich. Also ich finde, Geraldine Reuterler ein bisschen mehr von defensiven Aufgaben entbinden und sage jetzt mal, ein Sidney Schertenleib und ein Geraldine Reuterler in diesen Zwischenräumen spielen lassen, ich könnte sagen, offensives Mittelfeld. Natürlich müssen sie defensiv dann auch viel arbeiten, aber dass sie nicht zu weit hinten sind, falls die Schweiz den Ball gewinnt.
Ich habe jetzt beim Systemwechsel als erstes an die Abwehr gedacht, und zwar...
Ja.
Das auch, Vierer Abwehr,
ja, oder? Also wäre sicher auch eine legitime Option. Man hat ja auch gesehen, bei beiden Spielen, die man umgestellt hat, ist es auch besser geworden.
Ja, ich denke, das ist sicher das, was am meisten dafür spricht, jetzt gleich noch das System umzustellen, auch wenn Pia Sundhage so fest an ihrem jetzigen System mit 5 Abwehrspielerinnen festhaltet. Ja, eben, man hat immer, wenn die Schweiz dann schlussendlich doch umgestellt hat auf 4 Abwehrspielerinnen, ist es am Schluss besser geworden und dann sind die Goal gefallen. Und darum, ja, denke ich, müsste man sich das jetzt schon überlegen. Und ich nehme an, das tun sie sich auch sehr gut überlegen, ob sich das jetzt nicht eben lohnt, damit man sich ein bisschen mehr in die Konter kann spielen.
Ich hoffe schwer, 4 Abwehr. Vor allem auch, wie die Spanierinnen spielen. Die haben dann wirklich permanent 2 Spielerinnen offensiv weit auf der Seite. Jetzt, wenn die Schweiz mit der 5er-Abwehr in der defensiven Phase kommt, dann heisst das, Timan Böne muss ganz aussen gegen die spanische Flügelspielerin verteidigen, Nadine Riesen auf der anderen Seite gegen Flügel. Und nachher haben wir 3 Innenverteidigerinnen gegen 1 gegnerische Stürmerin. Die Überzahl ist völlig übertrieben. Und wenn wir dann eben so weit hinten stehen, mit allen, dann fehlt uns dann wirklich die Anspielstation, wenn der Ball mal sollte schnell gewinnen sollte. Darum, ich hoffe, ich bete sogar, dass wir mit einer 4er-Abwehr werden spielen. Das gibt ein bisschen mehr Luft nach vorne auch.
Ich würde auch personell dann, also das ist dann vielleicht sogar liegt dann auf der Hand, oder? Wenn man auf eine Viererabwehr würde umstellen, würde wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, Julia Stili rausfallen und dann rechts hinten ist dann Timon Böhni sicher nicht mehr die richtige Wahl in einer Viererabwehr. Aber dann hätte ich eben das Gefühl, wird Anna-Maria Zünne-Gorcevic mit all ihrer Erfahrung wird noch mal etwas reinbringen. Die hat auch gegen genau die Spielerin, also mit denen hat sie ja zusammengespielt beim FC Barcelona, also die kennt die in- und auswendig. Und ich habe das Gefühl, die Erfahrung ist gerade in so einem Spiel fast noch mal wichtiger, oder? Dass dort noch mal eine kommt mit Erfahrung, die gegen die Spanierinnen dagegen haben, oder?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, sie zu bringen jetzt in diesem Spiel wäre extrem wichtig, weil immer, wenn sie jetzt reingekommen ist, in den letzten Spielen hat man gemerkt, wie viel Ruhe sie in das ganze Spiel hineinbringt, mit wie viel Ruhe sie die Eckball abwehrt. Und sie ist jetzt so viel Erfahrung, logisch, als Rekord-Nazi-Spielerin hat sie viel Erfahrung, aber ich habe das Gefühl, sie überträgt das auch extrem auf die vielleicht jüngeren Spielerinnen, die dann auch auf dem Platz werden sein. Und ja, ich finde, sie hat auch wirklich eine starke Leistung gezeigt in den letzten paar Spielen und hat sich darum auch definitiv verdient, jetzt das Vertrauen überzukommen, so einem wichtigen Spiel von Anfang an zu spielen.
Ich glaube, an Anna-Maria Zünne-Gorcevic kann man auch sehr gut ablesen, was gegangen ist in den letzten Jahren im Frauenfußball. Ich glaube, sie hat ihr erstes Länderspiel 2009 in Wollen. Sie hat erzählt, dass dort nur eine Tribüne offen war. Also, es hat ja auch nur eine Tribüne, aber es war, glaube ich, auch nur eine Seite wirklich offen gewesen. Ein paar Nasen, die zugeschaut haben. Und jetzt, ja, es wäre ihr 173. Länderspiel, wenn sie auflaufen würde jetzt am Freitag gegen Spanien. Und ich glaube, also grösser könnte der Unterschied nicht sein. Oder das wäre irgendwie von dort her auch noch schön. Jetzt haben wir sehr viel über Spanien geredet. Natürlich ein Team, das absoluter Top-Favorit ist auf den Titel. Wir hoffen natürlich, dass die Schweiz jetzt da schon mal einen grossen Top-Favorit ausschalten kann. Wer sehen wir sonst als Favoriten? Wer macht das Rennen?
Mich würde es nicht überraschen, wenn wir Schweden im Finale würden sehen. Sie haben jetzt natürlich ein bisschen einen Vorteil. Natürlich haben sie mit England sehr schwierige Equipen als Gegnerinnen. Aber wenn sie da sich durchsetzen, dürfen sie im Halbfinale auf die Siegerinnen von Norwegen gegen Italien. Das sind für mich klare Favoriten gegen beide. Sind mir sehr gut gefallen, die Schwedinnen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt eine Mannschaft, die auf dem Zenit ist. Also die sind das gibt es bei einer Nationalmannschaft. Hast du häufig einfach so ein Tippfenster vor 2, vielleicht 4 Jahren, wenn du nicht ein riesen Land bist mit einer riesen Auswahl, wo du den Peak erreichst? Und das sehe ich jetzt ein bisschen bei den Schwedinnen, habe ich das Gefühl. Die sind für mich heiß für das Finale. Ja.
Ja, definitiv. Ich finde, was sie bis jetzt gezeigt haben, ist extrem souverän gewesen. Und darum sind sie sicher Titelanwärterinnen. Ich glaube aber auch, dass man das Duell Frankreich-Deutschland nicht darf so ein bisschen außer Acht lassen. Deutschland hat jetzt vielleicht in der Gruppenphase nicht so überzeugt, aber ich habe gleich das Gefühl, die Deutschen dürfen wir nicht abschreiben und Frankreich sowieso. Also ich habe das Gefühl, das Duell wäre auch ein extrem spannendes Viertelfinal und die Siegerin aus dem Spiel ist für mich definitiv auch Titelanwärterin. Ich habe jetzt das Gefühl, momentan ist der Vorteil wahrscheinlich bei Frankreich. Ja, weil die einfach extrem überzeugend gespielt haben und die haben in dieser Todesgruppe sowas von überzeugen können. Ja, darum, Frankreich ist für mich sicher auch grosser Titelfavorit.
Ich meine, das Duell kann man ja, je nachdem, wenn für die Schweiz das alles gut ausgegangen ist am Freitagabend, kann man dann also am Samstagabend noch ein bisschen mit anderen Augen anschauen, weil da kommt dann raus. Es ist ja so, dass der Sieger aus dem Spiel zwischen Frankreich und Deutschland auf den Sieger vom Spiel Schweiz-Spanien trifft im Halbfinale. Wäre natürlich dann wunderschön. Ja, also ich merke, wir sind echt gar nicht mal so pessimistisch, he? Aber schön. Also es ist natürlich schön, wenn wir mit einem guten Gefühl rausgehen. Machen wir unseren Schweizerinnen noch ein bisschen Mut.
Ja gut, ich glaube, also wenn man jetzt pessimistisch in das Spiel reingeht, dann ja, nimmt man extrem viel aus dem Spiel raus. Klar, eben, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Schweiz ist klar nicht in der Favoritenrolle, sehr, sehr klar. Aber gleich eben mit der Euphorie, die im Team ist, mit dem extrem starken Teamgeist, den sie bis jetzt gezeigt haben, mit dem ganzen Publikum im Rücken. Ja, ich habe das Gefühl, wenn sie Spanien können besiegen können, wenn sie die Überraschung können schaffen können, dann sicher in so einem Setting, mit so einer Atmosphäre.
Was denkst du, Frau Svano, noch zum Abschluss?
Ah, oh, schwierig. natürlich gehe ich, werde ich auch am Freitag, am Morgen aufstehen und nicht sagen, ich bleibe jetzt im Bett und stehe erst wieder auf, wenn die Schweizerinnen gewonnen haben am Abend. Das ist schon klar. Aber es ist ja klar, falls die Schweizerinnen dann am Freitag nicht gewinnen, dann habe ich dann auch am Samstagmorgen keine Mühe, ja, zum Aufstehen, weil ich weiss, es ist eigentlich ein Mission Impossible. Wenn es nicht funktioniert, super Auftritt ja, von der Schweizerinnen, ja, eine riesen Bewegung ausgelöst, eine riesen Euphorie, etwas, wo man nie gedacht hat, dass so etwas der Frauenfußball in der Schweiz kann auslösen. Alles wunderbar, alles gut. Ein bisschen, eben, wie gesagt, wenn ich am Anfang ein bisschen nachdenklich und ein bisschen hadere mit dem ersten Spiel gegen Norwegen, hätte Fahrradkette, ja, klar. Ja, aber jetzt ist es so, jetzt haben wir halt die Spanierinnen und wenn es nicht erfolgreich wird, das ist gleich eine tolle Geschichte für die Schweizerinnen an dieser EM.
Ja, dann werden wir sehen, wie's, in welche Richtung das Pendel ausschlägt am Freitagabend. Danke vielmals für die Diskussion. Merci François, merci Melinda.
Danke vielmals.
Danke.
Herzlichen Dank auch fürs Zuhören hier vom Tribünengeflüster. Es ist ein bisschen ein anderer Rhythmus, den wir momentan während der EM haben. Wir hoffen aber, dass ihr trotzdem den Plausch dran habt, wie wir hier die EM in der Schweiz begleiten. Wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr das gerne machen. Am besten macht ihr das per Mail an podcast@chmedia.ch oder ihr könnt uns natürlich auch möglichst viel Sterne geben in der App von eurer Wahl und ihr könnt auch jeweils Kommentar schreiben. Die nächste Folge vom Tribünengeflüster, die kommt dann in der Nacht, vom Freitag auf den Samstag oder am Samstagmorgen, irgendwann dort rum, wenn wir nämlich wissen, wie jetzt das Spiel tatsächlich ausgegangen ist zwischen den Schweizerinnen und den Spanierinnen. Bis dahin gibt es weitere Podcasts von CH Media auf chmedia.ch/podcasts. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema von der Woche.